Treten wir an, ziehen noch eben durch. Also ich bin mir bewusst, dass ich manchmal also euch sehr viel bringe oder auch viel bringe. Das ist ein bisschen meine Art. Also meine Frau sagt, also ich würde jetzt immer über die Maßen bringen, oder sie hat solche Sprüche dafür, wie sie das mir auch sagt, und hat da nicht ganz Unrecht dabei. Das ist jetzt auch ein bisschen meine Art, es tut mir leid, wenn ich euch überrolle. Das mag dann tatsächlich teils dieses Fleisch sein, aber ich hoffe, dass vom Geiste, von dem, was wir hier miteinander ansprechen, dass der Geist hilft und euch was vermittelt. Wie ich schon sagte, wenn nur eine Sache hier hängen bleibt, dann seid ihr reichlich gesegnet. Und hängen bleibt, meine ich dann auch im guten Sinne. Und wenn etwas nicht im guten Sinne hängen bleibt, bitte, bitte fragt. Fragt auch anderen, fragt mich, oder wie siehst du das, oder wie ist das zu deuten, dass wir einander helfen? Das braucht es unbedingt. Eine christliche Gemeinde ist dafür gedacht. Und es ist ein Segen, wenn wir miteinander so umgehen dürfen und uns gegenseitig stützen dürfen, auch füreinander beten dürfen. Das brauchen wir manchmal wirklich. Wir feststecken, dass wir wieder auf die Spur kommen, das, was vom Geist Gottes uns gegeben ist und was Fakt in unser Leben geworden ist, dass das auch in unser Bewusstsein die immer größere Rolle spielt. Danke, Herr Jesus, dass wir jetzt weitermachen dürfen. Danke für den zweiten Teil von Römer Kapitel 8. Bitte dich um dein Segen, dass du uns Konzentration gibst und uns hilfst, dass wir wirklich von dir durch deinen Geist gestärkt sind. Amen. So, zweiter Teil ist Römer 8, Abvers 18, erwartungsvoll leben. Ich greife noch kurz auf, was vorher angesprochen wurde in Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden. Hä? Nun dachten wir, Geiste, wir sind Erben und wir sind in dem Sinne schon in das Erbe gestellt, und nun kommt wiederum diese realistische Bezug, wenn wir denn mit ihm leiden. Am Anfang habe ich schon Johnny Erickson zitiert. Das Leiden ist dann, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Johnny Erickson, Tada, diese Frau, die im Rollstuhl sitzt und sehr viel Leid hat, sagt, Kopfwissen entsteht durch eifriges Forschen. Doch die Einladung, Gott zu erkennen, ihn wirklich zu kennen, ist immer auch eine Einladung zu leiden. Nicht allein zu leiden, sondern mit ihm oder mit ihm zu leiden. An das Leiden zu glauben, ist eine Sackgasse. An den Bildhauer zu glauben, ist lebendige Hoffnung. Vers 18, Römer 8, denn ich bin überzeugt, oder ich meine, sagt der Apostel, dass diese Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Hier wird es ganz klar gesagt, die an uns offenbart werden soll, die ist uns noch nicht offenbart. 1. Petrus 4, Vers 1, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Hier kommt diese Sinnung der Demut, haben wir schon angesprochen, diese Gesinnung Christi wirklich aufzugeben, was man hat, um anderen zu dienen, nun auch diese Gesinnung zu leiden oder auch mit Christus zu leiden. So wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Das ist rein faktisch auch so. Menschen, die leiden, die sind mit ihrem Leiden so befasst und komischerweise haben solche Menschen eine erstaunliche Demut oder eine erstaunliche Aufmerksamkeit anderen Menschen gegenüber. Sie können mitleiden und sind häufig viel demütiger und man kommt häufig in Krankenzimmern von leidenden Personen, die da wirklich glauben und da strahlt das Licht Christi in diesem Zimmer und manchmal meint man, man kommt da rein und tröstet und will diese Leute trösten, aber man wird selbst getröstet oder geht getröstet hinaus. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Wille Gottes lebe. Römer 8, 19, denn das ängstliche Harren der Kreatur, oder vielleicht besser, der Schöpfung, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und dieses Warten der Schöpfung, dass die Kinder Gottes offenbar werden, ist in der Schöpfung so seit Paulus vorhanden. Es ist ein Seufzen da, ein ängstliches Harren. Denn irgendwie merkt die Schöpfung, dass auch sie vergänglich ist und seufzt, bis ein anderes Ziel, was Gott auch der ganzen Schöpfung steckt. Gottes Reaktion nach dem Sündenfall des Menschen, 1. Mose 3, ist, Vers 14, da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, weil du also Eva verführt hast, seist du verflucht. Vers 16, und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Und zweite Mühsal für die Frau war, und zum Mann sprach er, oder die zweite Mühsal, die will ich kurz zusammenfassen, heißt ja, nach deinem Mann soll dein Verlangen sein, er aber soll über dich herrschen. Dieses Verlangen haben ist ja wie bei Kain, ein Verlangen der Frau, über den Mann zu herrschen. Du bist eine Ausnahme. Das ist gewaltig. Nein, es ist ja auch ein Verlangen. Es ist so. Ja? Aber es ist hier gesagt, dass das eine Strafe für die Frau ist. Ja? Es ist eine Strafe für die Frau. Es wird nicht so sein, es ist gesagt, dass das so ist. Aber dass der Mann über sie herrschen wird, ist eine Strafe wegen dem Sündenfall. Vers 17, und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Interessant, diese Aussagen. Römer 8, Vers 20 wieder zurück. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Warum? Weil Adam sündigte. Wurde die Schöpfung verflucht. Und sie seufzt darunter, so sagt Paulus hier. Das war ohne ihren Willen, denn sie wollte als Schöpfung auch Gott ehren. Die Psalmen sind damit voll, wenn die Bäume klatschen in die Hände und so weiter. Das ist ja, dass in der Schöpfung auch dieses Lob Gottes vorhanden sei. Dass die Schöpfung selbst Gott verherrlichen will. Aber durch den Sündenfall ist die Schöpfung selbst dumpf geworden, von Gott getrennt. Wenn wir das ein bisschen in ein Schema sagen, setzen, dann finden wir hier diese vier Opponenten, Schlange, Frau, Mann und Ackerboden oder Erdboden. Dann war die Schlange gesagt, als Strafe für den Sündenfall, verflucht wegen der Verführung der Frau willen. Das war die Schlange gesagt. Man könnte sagen, das ist der satanische Teil. Natürlich war es der Satan durch die Schlange, die jetzt hier verführte. Die Frau wurde bestraft mit Mühsal des Gebärens und einem Schwachpunkt in der Beziehung zu ihrem Mann. Der Mann wurde auch bestraft mit Mühsal, der Bebauung der Erde und des Lebensunterhalts. Ackerboden wurde verflucht um der Taten des Mannes willen. Das heißt, wir sehen zwei Teile, die verflucht sind, und dann Frau und Mann, sprich Mensch oder die Menschen, sie wurden bestraft, zum Glück nicht verflucht. Aber wir leben unter eine verfluchte, unsichtbare Welt, die uns weiterhin verführt. Und wir leben auf einem verfluchten Erdboden, die uns immer wieder Mühe macht. Das ist einfach Fakt und dargestellt so. Von Paulus ganz schlicht dargestellt, Römer Kapitel 8. Weiter, Römer 8, 20, dritter Teil. Doch auch die Schöpfung lebt und seufzt auf Hoffnung hin. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Also hier wird diese ganze Schöpfung, die da so seufzt, angedeutet, dass sie in den neuen Himmel und neue Erde, ganz neu geschaffen, eine Hoffnung hat. Römer 8, 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet, weil sie eben verflucht wurde. Gegen und ohne ihren Willen. Es war ja um des Mannes Willen, dass die Schöpfung verflucht wurde. Deswegen ist das Seufzen auch ein Stück weit zu Recht, weil sie leidet unter einer Strafe oder unter einer Verfluchung, die sie nicht selbst bewirkt hat. Römer 8, 23, nicht allein, aber sie, sondern auch wir selbst, das sind die Christen gemeint, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben. Der geistliche Christ. Seufzen in uns selbst, die wir eben mit Mühsal geplagt sind. Ist einfach so. Und sehnen uns nach der noch ausstehenden Kindschaft. Wir sind ja schon Kinder, weil wir haben ja im Geiste ja dieses Aber, liebe Vater. Aber nun sehnen wir uns nach der Kindschaft. Also steht noch eine andere Kindschaft aus. Nämlich die Erlösung unseres Leibes. Unsere Leibe sind noch nicht erlöst. Wir sind im Geiste Kinder Gottes und neugeboren, leben noch im Fleisch. Unsere Leibe brauchen noch Erlösung. Und deswegen seufzen auch wir selbst. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, ab Vers 44, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele oder Wesen. Und der letzte Adam, Klammern Christus, zum Geist, der lebendig macht oder zu einem lebendig machenden Geist. Das heißt, hier ist der Vergleich, ich sah vorher schon sagte, dass die Erlösung nicht zurück zu dem verloren gegangenen Paradies geht, zu der Tatsache, ich werde zu einer lebendigen Seele. Es geht weiter, weil wir nun im Geist lebendig gemacht sind und im Geiste gibt uns Gott die Ewigkeit und das ewige Leben und dadurch sind wir in einem neuen Umstand, nicht mehr in vergänglichen Leiben, sondern in geistliche Leibe, die real sind, die auch körperlich sind, die leibhaft sind, wodurch wir auch das neue Leben Gottes genießen werden und bei ihm sein werden, die Beziehung zu ihm zu Fülle auskosten werden. Aber der geistige Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Es ist wichtig, dass wir eben diese Reihenfolge sehen. Erstmal wird diesen Samen des Geistes Gottes, Joels Zitat in der Apostelgeschichte von Petrus so ausgedrückt, dass von da an Gott seinen Geist ausgießt auf alles Fleisch. Ja? Das heißt, das ist die Realität, wo Gott ansetzt. Er setzt den natürlichen Leiben an. Da seht er. Und dann wird daraus dann den geistlichen Leib ein Stück weit geboren werden können. Das heißt, danach, auf Grundlage des Sehens Gottes in diesem natürlichen Leib. Römer 8, 24, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Zurück noch einmal Römer 7, Vers 18. Dieses Wissen, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ich weiß es. Ich bin abhängig von diesem Samen des Geistes Gottes, der mir zu einer Hoffnung erweckt auf etwas, was noch aussteht. Die Erlösung unserer Leiber. Da geht es hin und da harren wir weiter auf Gott. Römer 8, 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf, eben was wir nicht sehen, in Geduld. Das heißt, die Erlösung unserer Leiber, beziehungsweise die noch ausstehende Kindschaft. Die Kindschaft im Geiste haben wir, wenn wir Jesus konkret in unser Leben aufgenommen haben, aber die Erlösung unserer Leiber steht noch aus. Da werden in anderen, in komplettem Sinne neu sein. Da ist das, was in Offenbarung 21 ausgesagt ist, alles ist neu. Hier noch, siehe, es ist neu geworden, oder Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sagt deswegen Paulus in 2. Korinther 4, Vers 18, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, ist vergänglich, sterblich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Interessant ist nach Jesu Auferstehung die Situation bei den Jüngern katastrophal. Sie dachten, jetzt ist alles vorüber. Jesus hat zwar gesagt, er würde Auferstehung stehen, aber naja, das war natürlich etwas so Ungewöhnliches. Und da hatten ja die Frauen schon gesehen oder den Herrn getroffen und hatten dann den Jüngern gesagt, pass auf, da ist tatsächlich der Jesus, der ist immer im Grab. Und dann rennen die beiden Jünger, Johannes und Petrus, zum Grab. Johannes ein bisschen schneller, aber der hat Respekt für das Grab und bleibt vorher stehen. Da kam Simon Petrus ihm nach, Johannes 20, Vers 6, und ging in das Grab. Petrus presst sofort voran, also kommt erst nach dem Johannes, und der bleibt nicht stehen wie Johannes vor dem Grab. Nein, er geht sofort rein. Und sieh, die Leinentücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Der Jesus war sehr ordentlich. Ja, das erkennen wir. Also, das ist also eine Qualität Jesu, ordentlich zu sein. Da können wir wirklich von ihm lernen. Ich spreche jetzt auch zu mir. Also, diese Corona-Zeit haben wir genutzt, ein wenig zu ordnen, aber das ist manchmal angebracht, zu ordnen. Ja? Da ging auch der andere Jünger, das heißt Johannes, hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Er sah diese Ordnung und er wusste, das ist Jesus, der Leib ist nicht da und er ist auferstanden, der hat ja ganz sorgfältig diese Bandagen da zusammengerollt, hier das eine, hier das andere. Jesus ist auferstanden. Das heißt, der ist nicht nur weg, die Bandagen liegen ja da und das ist ordentlich, das ist Jesus und sein Leib ist nicht da, ist auferstanden. Der sah und glaubte. Dann heißt es aber, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Hier geht er konkret an, dass es in dem Sinne zwei Zugänge zu dem Glauben gibt. Zu sehen und dann glauben oder zu spüren und zu fühlen oder wirklich auf Grundlage der Schrift zu glauben. Etwas später in Johannes 20 sehen wir genau die gleiche Sache. Thomas war ja nicht dabei gewesen, als der Herr erschien unter den Jüngern. Und dann auf einmal war wieder Thomas dabei und da kam Jesus in ihre Mitte und dann spricht Jesus zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Da sagt Jesus, sei gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Man könnte sagen, ein Bekenntnis von dem, wie er zum Glauben kam. Er sah und er glaubte. Er spürte, er glaubte. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind, die auf Grundlage der Schrift glauben. Nur Mut dazu. Befasst euch mit der Schrift. Wenn ihr auf diese Grundlage glaubt, so seid ihr, wie es hier heißt, selig. Römer 8, Vers 26, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Denn wir seufzen höchstens nach Römer 7 in unser Fleisch, Gott sei Dank. Oder wir sagen, die geistlichen Kinder Gottes, aber, lieber Vater. Sondern der Geist selbst, der Heilige Geist, vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Gott erforscht alle Herzen. Gott weiß, wo der Geist darauf ausgerichtet ist. Und er weiß auch und akzeptiert es, dass der Heilige Geist den Heiligen, das heißt, die sich wirklich auf ihn, auf Jesu Erlösung eingelassen haben, dass der Geist ihnen vertritt. Das gefällt Gott. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wissen das. Das spüren wir nicht. Gerade wenn wir Schwierigkeiten und Not haben, dann spüren wir nicht, das dient mir zum Besten. Mein erster Gedanke ist, wie geht's weiter? Werde ich wieder gesund werden? Wird diese Krise vorbeigehen? Wie komme ich hier raus? Was ist die Lösung? Das ist aus dem Fleisch gegeben. Paulus sagt, durch den Geist gegeben, der euch vertritt in Seufzen Gott gemäß, sollt ihr dieses Wissen haben, dass alle Dinge, auch die schlimmsten Dinge in eures Lebens, nicht ohne Gott geschehen. Und dass Gott eine Absicht damit hat. Wir haben ja gesprochen in dieser Zeit über zwei Zuchtmeister. Zuchtmeister des Gesetzes Eure Zuchtmeister der Gnade. In Galater 3, 24 heißt es, das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Aber Titus 2 sagt, Vers 11, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen gerecht und fromm leben. Nun, wenn wir diese Dinge, diese beiden Zuchtmeister, nun in Bezug stellen zu dieser Frage, erfahren wir, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Wenn wir wirklich einen Schicksalsschlag haben, wenn wir wirklich Not haben, dann würden wir sagen, unter dem Zuchtmeister des Gesetzes würden wir denken, das geschieht mir zum Strafe. Unter Zuchtmeister der Gnade, es dient zum Besten. Also mag es sein, dass diese Not eine Erziehung Gottes in mein Leben ist und aus seiner Liebe hervorgegangen ist? Joni Erickson sagt in ihr Buch über ihr Leiden, dass Gott das Leiden in ihrem Leben verordnet hat. Unglaublich, diese Aussage. Nun, unter dem Zuchtmeister des Gesetzes wird Furcht oder Angst aufkommen. Wie geht es weiter? Schrecken. Und bleib dabei, es ist natürlich, es ist ja nicht verboten, diese Reaktion zu haben. Aber wir sollen wissen, dass die andere Seite auch da ist. Dass vielleicht Gott diesen Schicksalsschlag zu deinem Guten gegeben hat. Und können darunter dann zu Gehorsam oder zu Freude wieder zurückkehren. Unter dem Zuchtmeister des Gesetzes frage ich, warum ich? Wenn es die Gnade ist, die mich hier zieht, wird vielleicht diese Frage sinnvoll sein. Wozu dient es? Die eine, das Gesetz, zieht uns also zurück in die Vergangenheit. Und wir fangen an zu prüfen, was habe ich alles falsch getan? Die andere sagt, nein, es ist von Gott jetzt hier hineingekommen und es könnte zu etwas Besserem dienen. Es könnte, wie Römer 8, Vers 28 sagt mir, zum Besten dienen. Also komme ich zurück zu der Liebe Gottes, denn darin werde ich das erkennen, das wissen können. Römer 8, Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ein schwieriges Thema. Prädestination wird sehr verschiedentlich gedeutet. Wir wissen, dass aus der Lehre Calvins vielen, die sich auch heute Calvinisten nennen, eine sehr strikte Prädestinationslehre ziehen. In Holland herrscht das Calvinismus, also in protestantischem Sinne, vor. Und diese Calvinisten, die tun eigentlich kaum missionieren, weil du bist entweder verordnet oder nicht. Nun, wie können wir dann diese Aussagen verstehen? Weil sie scheinen das doch auszusagen. Gott hat vorherbestimmt. Nun, vielleicht zwei Dinge darüber. Verherrlicht werden eben nur die Gerechten, das ist die eine Seite. Gerecht gemacht werden nur die Berufenen, berufen werden nur Vorherbestimmte, an das alles tut der allwissende Gott. Das ist die Seite der Prädestinationslehre. Andererseits können wir es vielleicht auch anders auffassen. Verherrlicht, gerecht gemacht und vorherbestimmt sind nur die, die in Christus sind und freiwillig diese Platzzuweisung eingenommen haben. Verstehen wir? Die beide Seiten kann man so deuten. Man kann das eine betonen, natürlich ist Gott allmächtig und sicher hat er eine enorme Sicht, aber diese Sache, die jetzt hier gesagt wird, ist nur eben in Christus gegeben, in ihm. Das heißt, die Vorherbestimmung ist etwas, was Gott, wenn man diese andere Seite so befolgen würde, zurechtgelegt hat für die, die in Christus sind. Und der Schritt dahin ist ein Freiwilliger, ist angeboten allen Menschen, angenommen nur, die es annehmen wollten und es auch taten. Römer 8, Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Nun, hier kommt dann, man könnte sagen, ein wunderbarer Abschluss. In Christus, in ihm ist Gott für uns. Und zwar, weil er, das heißt seinen eigenen Sohn, nicht verschont hat, Römer 8, 32, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Diese wunderbare Ausführung der Umfassendheit der Erlösung und die tragende Wirkung, wie als gute Hirte auch dafür sorgen wird, dass seine Schafe am Ziel ankommen, wird hier in diesen Versen durch Paulus gedichtet. Denn wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Römer 8, 33, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Die Auserwählten sind die, die in Christus sind. Oder sind sie von Gott vorherbestimmt, eben wie man es betonen möchte? Wer will sie beschuldigen? Es gibt zwar einen, der uns beschuldigt und anklagt. Der ist real. Der Verkläger der Brüder. Wir haben ihn zitiert aus Sacharja Kapitel 3. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Verdammen? Wow, starke Tobak. Es ist doch das Gesetz der Sünde in meinen Gliedern, wodurch ich das tue, was ich nicht will. Ich könnte verdammt werden, weil das, was ich tue, was ich nicht will, ist vom Fleisch, von der Sünde vorgegeben und da steht Tod darauf, die Strafe. Aber Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns dort beim Thron Gottes vertritt. Gott sei Dank. Durch Jesus Christus, unserem Herrn, können wir hier zurückwirken auf Römer 7, ja auch mit Seufzen. Römer 8, 35, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das alles hat es in sich. Und könnte bei uns diese Neigung verbringen, es könnte uns von der Liebe Gottes wegführen. Wir könnten unter den Zuchtmeister des Gesetzes denken, es ist uns alles zur Strafe gegeben. Was aber nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Natürlich ist das auf die Ehe angewandt. Aber es ist auch eine allgemeine Aussage. Gott hat zusammengeführt Christus und seine Braut, seine Verlobten, seine Kinder, die in Christus sind, die beide hat er zusammengeführt. Und er sprach, Markus 10, Vers 9 weiter, zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Wir können ja aus dieser Partnerschaft mit Christus anderen Partner lieb gewinnen und mit dem oder mit der einhergehen. Wie geschrieben steht, Römer 8, Vers 36, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Petrus sagt, in der Psalm 44 sagt genau diese Aussage, es ist ein Zitat daraus. Römer 8, 37, aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also im Glauben sind wir Überwinder. Römer 8, Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben. Nun, das ist eine ganze Auflistung, die dann kommt. Und man könnte einen Anklang zu Epheser Kapitel 6, dieses Letzte, das zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, diese geistliche Waffe, die jetzt hervorgeholt werden muss, um zu bestehen. Römer 8, 38, denn ich bin gewiss, dass weder Engel noch Mächte noch Gewalten, all diese Dinge, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen, Gewaltigen, mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist den anderen Teil, was verflucht war. Die Erdboden und die unsichtbare Welt, die ja Eva durch die Schlange verführte. Wir haben es damit zu tun. Es ist real. Deswegen hat der Herr uns die Waffenrüstung gegeben. Und die sollen wir uns anziehen. Zwar die ganze Waffenrüstung. Sechs, ja. Ja, 11 und 12. Nee, Vers 12, Entschuldigung. Vers 6, Vers 12. Nee, Vers 12. Vers 38, Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, dass weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur, welche Art dann auch. Die Kreaturen sind die listige Anschläge auf uns ausüben. Dass diese Kreaturen uns nicht scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.
Ja, diese